Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema diesmal, das vermutlich wichtigste Ereignis dieses Subkontinents hier, zumindest so in meiner Wahrnehmung, der Wiener Kongress.
Ja, ist man könnte auch sagen, Ja, also er war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Man könnte auch sagen, es war die zweite Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz KSZE.
Die erste Frage, war der Westfälische Friede?
Sehr gut, Holger.
Vielleicht ist das auch das wichtigere Ereignis, oder?
Naja, die waren auf jeden Fall beide wirklich sehr, sehr wichtig. Dieser Pax Universalis von 1648, der hat zwar nicht lange gehalten, aber er wird immer so als Vorbild genommen für, ich sag mal, den Sieg der Diplomatie über die Feuerwaffe.
Ja.
Weil zum ersten Mal 1648 ein Vertragswerk ausgehandelt wurde, das nicht sofort den Keim des nächsten Krieges in sich trug.
Mhm.
Und insofern war, ich sag mal, die Hoffnung groß, dass eben dieser Frieden halten würde. Und 1815 war die Situation ein bisschen anders. Man 14. hatte... Ja, 14, 15, der dauerte bis, ja. Entschuldigung, also 1814 war die Voraussetzung ein bisschen anders, weil damals hatte man einen Usurpator gerade vertrieben, nämlich Napoleon, nach der Schlacht von Waterloo dann endgültig nach St. Helena im Pazifik. Man hatte dafür gesorgt, dass Frankreich, das ist das erste Highlight dieses Kongresses, man hatte dafür gesorgt, dass Frankreich als Auslöser dieser ganzen Kriege, es gab insgesamt 6 antifranzösische Koalitionskriege zwischen 1795 und 1815. Also es hat einen großen Aufwand bedurft, um diesen, ja, um Napoleon und die Franzosen sozusagen zu vertreiben aus dem Rest Europas. Man hat aber dafür gesorgt, bevor das der Kongress losging, dass man Frankreich wieder sozusagen ins Konzert der Mächte zurückgeholt hat und nicht ausgestoßen hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man hat, die haben gesagt, das nützt uns ja nichts, wenn wir mit diesem riesigen Frankreich nicht sozusagen verhandeln und ihn nicht in diese Kriegs- und Friedenskonstruktion einbeziehen.
Ja.
Wenn wir sie draußen lassen, dann sorgen wir dafür, dass es wieder Krieg gibt, weil die sind dann sauer und versuchen das alles rückgängig zu machen.
Ein bisschen das, was wir jetzt gerade mit Russland für ein Problem haben, ne? Wir müssen, genau. Die müssen eins auf die Mütze kriegen, aber danach müssen sie mit an den Tisch.
So ist es. So, und das hat man da gemacht und hat man also Vorverträge gemacht und hat also klar geregelt, was Frankreich zu leisten hat und was es dafür bekommt. Und dann, deswegen war Frankreich mit Preußen, mit Österreich, mit Russland und mit England die fünfte Großmacht, die in Wien sozusagen geladen war. Und was haben die sich jetzt überlegt? Was müssen wir machen, damit eine derartige Eruption wie durch die Französische Revolution von 1789 nicht noch einmal passiert? Und das war nur aus der Sicht der Monarchen. Das heißt, wir müssen den Wiener Kongress aus zwei Blickwinkeln betrachten. Einmal aus der Sicht der Monarchien, der Königshäuser, die in Wien dafür gesorgt haben, dass das, was die Französische Revolution zerstört hat, wiederhergestellt werden konnte.
Restauration.
Man nennt es Restauration, genau. Also die Wiedereinsetzung des Ancien Regime, also der alten Herrschaftsform, absolutistische Könige, absolutistische Herrschaftsregimenter über ihre Völker. Gleichzeitig wurde das Prinzip der Legitimität eingeführt. Das heißt, wenn es irgendwo in Europa eine Dynastie gab, die ein Anrecht auf irgendeinen Königsstuhl hatte, dann waren die anderen Monarchen aufgefordert, diesem einen zu helfen, auf diesen Thron zu klettern.
Mhm.
Solange es legitim war, deswegen Legitimität.
Da gehört jetzt wieder dieses Weltbild dazu, dass bestimmte Familien, bestimmte Dynastien ein gottgegebenes Recht auf ein bestimmtes Stück Land haben, sozusagen. Ne?
Naja, also das mit dem Gottgegeben ist ein bisschen was anderes. Das kommt jetzt aber auch gleich noch dazu. Also erinnere mich dran, falls ich es vergesse. Kommt an einer anderen Stelle. Das dritte Prinzip ist die Solidarität. Das heißt, die Monarchen schwören sich in Wien, im Falle einer neuerlichen Revolution sich gegenseitig zu helfen. Das ist nämlich bei der Französischen Revolution nicht passiert. Also 1789 hätte ja auch der französische König sagen können, hier Österreich, Russland, Preußen, marschiert mal in mein Land ein und vertreibt diese Revolutionäre. Dann wäre die Französische Revolution innerhalb von 5 Minuten platt gewesen.
Ja.
So. Und daraus haben die dann gelernt, haben gesagt, wenn das nochmal passieren sollte, dann marschieren wir sozusagen gegenseitig in unsere Länder ein und befreien uns wiederum gegenseitig.
Aber alles nur, um die Macht der Monarchie zu festigen, ne?
Ja, es ging darum, das alles sozusagen so abzusichern, dass es eben nicht noch einmal unter den Schlägen einer Revolution zerstört werden konnte. Ich meine, immerhin, da sind Monarchen umgebracht worden, da sind Kriege geführt worden. Und das war natürlich ein, ich sag mal, völlig ins Wanken gebrachtes Herrschaftssystem eines gesamten Kontinents. Mhm. So. Das war aus der Sicht der Monarchen. Aus der Sicht der Menschen sah die Sache ein bisschen anders aus. Und dann nochmal ein Rückgriff auf 1648, um das auch so ein bisschen zu vergleichen. Beim Westfälischen Frieden ging es nur darum, wie man die Konflikte, die es damals gab. Es gab einen Hegemonialkrieg, es gab einen Verfassungskonflikt in Deutschland, es gab einen Religionskonflikt, also Freiheit der Religionen wurde gefordert. Und wie regeln wir das? Das wurde dann tatsächlich geregelt. Aber es ging nicht darum, dass man zum Beispiel in der Mitte Europas einen neuen Staat gründet, der dann Deutschland gehießen hätte, weil es dort nur deutsche Stämme und Länder gab. Darum ging es eben überhaupt nicht. Es hat auch kein Mensch gefordert, hat auch keiner darüber nachgedacht. 1814 war das etwas anders. Da gab es schon eine deutsche Nationalbewegung. Da gab es Leute, die in Deutschland gesagt haben, wir brauchen einen Einheitsstaat, der eine Verfassung hat, an die sowohl der König gebunden ist, die aber den Menschen auch Rechte gibt. So, und das war natürlich in den Augen derer, die nach Gottes Willen als gottgegebene Gottesgnadentum Herrscher sich fühlten, das wäre eine Katastrophe gewesen. Ja, das war völlig undenkbar.
Aber die hatten doch schon England als Vorbild. Das war doch schon eine konstitutionelle Monarchie.
Ja, England war immer schon seit 1215 Magna Carta, kann man sagen. Aber die Engländer, das war damals wie heute eine etwas andere Welt.
Und vor allen Dingen, England war schon ein Land. Also das Deutsche Reich war noch kein Land, ne?
Es gab's nicht. Ja, ja. Das Deutsche Reich gab es nicht. Und auch wenn Herr Gauland das immer erzählt, es gab es alles nicht. Also, ich will mal so sagen, der Wunsch, einen deutschen Staat zu kreieren, war 1648 nicht vorhanden, aber 1814-15 während des Wiener Kongresses schon. Und da gibt es eben so kluge Leute wie der Universitätsgründer bei euch, der Herr Humboldt, von Humboldt, der war als Beobachter des preußischen Königs in Wien dabei und der hat gesagt, der Sinn, dass man eben kein deutsches Reich gründet, sondern einen deutschen Bund, war, dass wir Angst haben, dass die anderen Angst haben davor, dass dann auch Deutschland als Deutschland anfängt, Kriege zu führen. Ja?
Weise Menschen waren das.
Ja, sie hätten aber auch gesagt, dann wäre eine weitere Großmacht entstanden, die sich dann den Kuchen mit den anderen hätte teilen wollen. Also nicht durch 5, sondern durch 6. So, und das bedeutet ja immer, dass die anderen 5 etwas abgeben müssen, sonst hat der 6. gar nichts. Also das ist insofern sozusagen Machterhalt und Machtinteresse der anderen gewesen. Aber auf der anderen Seite, und deswegen ist dieser Kongress wirklich sehr interessant, es hat also auf der einen Seite das Bestreben in deutschen Bevölkerungsteilen gegeben, einen Einheitsstaat zu bekommen, mit einem deutschen König oder Kaiser, mit einer Verfassung, in dem alle deutschen Stämme sozusagen integriert sind. Das, was man bei der Revolution von 1848 versucht hat. So. Auf der anderen Seite gab es aber diese deutschen Territorialherren, also Fürsten, kleine Könige, freie Städte, irgendwelche Herzöge, die also da was zu sagen hatten. Und die haben gesagt, nein, wir wollen eigentlich keinen Einheitsstaat, sondern wir würden eher so eine Art Bund haben wollen, wo man, ich sag mal, sich zur Not helfen kann. Und wo man aber ansonsten autonom und frei und selbstbestimmt innerhalb einer Hülle existieren kann. Also so ähnlich wie das, was wir beide im Schulunterricht gelernt haben, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation.
Ja, aber diese Autonomie der deutschen Länder, war die wirklich da oder hat irgendwie, also ich meine, irgendwie so ein Kleinstkönig, der konnte doch gegen Russen überhaupt nichts aus.
Nein, deswegen gab es ja den Deutschen Bund, da gab es einen Beistandspakt und das kommt noch eine vierte Geschichte hinzu, deswegen ganz kurz. Und diese Konstruktion, die dann gewählt wurde, also wir haben Legitimitätsprinzip, wir haben Restauration, wir haben Solidarität und wir haben den Deutschen Bund gegründet. Nebenbei haben wir noch Holland unabhängig gemacht und wir haben auch die Schweiz nochmal akzeptiert, also alles so nebenbei noch. Und was aber ganz, ganz wichtig war, das alles wird garantiert von einer heiligen Allianz. So, und das ist eine heilige Allianz, daran kannst du schon sehen, das war sehr verchristlicht. So, und diese heilige Allianz waren der russische Zar, der preußische König und der österreichische Kaiser. So, diese drei garantieren, dass in Wien verabredete und verabschiedete System Europas. Und das wiederum bedeutete, im Falle eines Angriffs von wem auch immer auf dieses gesamte Konstrukt waren alle drei zur Verteidigung aufgerufen. Nehmen wir einfach mal den Fall an, England würde rübersetzen und in Deutschland einfallen und im Deutschen Bund. Dann wären die drei dazu verpflichtet gewesen, England zurückzuschicken. Zweitens und ganz wichtig, diese Unantastbarkeit der Grenzen, die galten auch innerhalb des Deutschen Bundes. Mhm. Das heißt, selbst wenn Württemberger und Badenser überlegt hätten, wir lassen jetzt mal diese Grenze sein und machen einen Baden-Württemberg.
Ja.
Ich fantasiere jetzt, ja. Dann hätten sie dazu sich die Zustimmung der Garantiemächte einholen müssen. Ach. Und wenn die gesagt hätten, nein,
ja,
was sie sicher gesagt hätten, weil sie wollten keinen großen Klumpatsch in der Mitte haben, dann wäre das nicht gegangen, ohne mit denen Krieg zu führen.
Sie haben ein bisschen, interessante Parallelen zu 1990. Nur, dass das da halt die alliierten Siegermächte waren, die zustimmen mussten, dass da zwei Länder sich vereinen.
Ja, deswegen sage ich ja, die bedeutendste Rede von Helmut Kohl war am 19. Dezember 1989 zu Füßen der kaputten Dresdner Frauenkirche, wo er gesagt hat, unsere Souveränität geht nur, wenn wir die Souveränität der anderen anerkennen. Und wir kriegen nur eine Einheit hin, wenn wir die Ängste und Sorgen der anderen berücksichtigen. Deswegen müssen wir die deutsche Einheit mit der europäischen Integration verbinden. Also das berühmte Haus Europa, also das deutsche Haus in Europa. So, und als er das gesagt hat, öffentlich, sind in Washington, in Paris, in London, überall und in Moskau, überall die Freudentassen hochgegangen, weil sie gesagt haben, ja, wenn die Deutschen akzeptieren, dass ihre Einheit eingebettet sein muss in sozusagen ein größeres System, dann ist alles gut. Und wir machen ja auch keine Kriege. Also die Deutschen sind absolut friedlich. Es gibt keine einzige Äußerung, dass wir irgendjemandem an den Sack wollen. Nein.
Ja.
So, und aber 1815 war die Situation eben ein bisschen anders und die Skepsis davor, dass das eben doch passieren könnte, hat dazu geführt, dass diese deutschen Länder eingefercht waren, sage ich jetzt mal, in ein System, das ihnen auf der einen Seite Freiheit und Liberalität und Verfassungsfreiheit und so weiter garantierte. Das war ein großer Erfolg. Auf der anderen Seite aber waren sie in diesem System einblockiert. Da gab es keine Veränderung. Egal, was sie gemacht haben. Und das wiederum hat natürlich dafür gesorgt, dass die Nationalbewegung, ich sag mal, Turnvater Jahn, E.T.A. Hoffmann, Ernst Moritz Arndt, Heinrich Heine später und ganz viele, Philipp Schleiermacher, also ganz viele hochintellektuelle Menschen, Fichte, Reden an die Nation, bei euch in Berlin gehalten, ganz wichtig, dass also diese Leute alle frustriert waren und dagegen angegangen sind. Die wurden dann ins Gefängnis gesteckt während der sogenannten Demagogenverfolgung. Also die Demagogen waren jene, die das System von Wien anprangerten und gesagt haben, die Deutschen werden da ungerecht behandelt. Und diese Erkenntnis sozusagen, 1815, die kannst du dann bis zur Deutschen Revolution von 1848 immer mal wieder aufploppen sehen. 1817 gibt es ein großes Fest auf der Wartburg. Da wird dann 1819 war das, Entschuldigung, wird dann angeblich an Herrn Luther gedacht, der 300 Jahre zuvor die Thesen veröffentlicht hat. Tatsächlich aber geht es darum, das System sozusagen, ich sag mal, sinnbildlich ins Feuer zu schmeißen.
Ja.
So. Da wird die deutsche Einheit gefordert, da wird Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz gefordert und so weiter. All diese Dinge, die dann immer weitergehen. Das gleiche geht 1832 auf dem Hambacher Fest weiter. Da ist es dann schon ein bisschen mehr. Da sind es nicht nur Studenten und Professoren, sondern das sind es viele aus dem Volk, die teilweise mit schwarz-rot-goldenen Fahnen da den Berg hochklettern und drei Tage lang sehr viel Wein trinken, aber eben auch sehr viel Politik machen. Und das wird in den Hauptstädten anders als bei der Rede von Helmut Kohl. 1989 wird das 1832 in den Hauptstädten in Wien zum Beispiel ganz anders aufgefasst und in Paris nach dem Motto, um Gottes Willen, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann entwickelt sich genau da ein deutscher Verfassungsstaat. Deswegen wurden Truppen Preußens angewiesen, das sozusagen militärisch zu beenden. Das haben sie auch gemacht. Und deswegen ist Hambach und auch ein bisschen die Wartburg, ehrlich gesagt, sozusagen der Ursud der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen ist Helmut Kohl mit Ronald Reagan eben nicht nur nach Bitburg gegangen, wo ja auch ein Teil unserer Vergangenheit, nämlich in den SS-Gräbern liegt, sondern eben auch nach Hambach, zu Schloss Hambach und hat dem erklärt, dem Ronnie Reagan, dass da 1832 sozusagen die Eckpfeiler des Grundgesetzes diktiert wurden. Und die kannst du tatsächlich im Grundgesetz nachlesen. Die sind da reingegangen. Mhm. Und da gibt es so einen Pfad der Demokratie. Und da stehen eben diese ganzen Schritte, die dann letztendlich zu 1949 Grundgesetz geführt haben, sind da aufgeschrieben, so auf kleinen Tafeln. Das heißt, das, was in Wien 1815 beschlossen wurde, war am Anfang natürlich eine völlige Katastrophe für die Nationalbewegung und ein Desaster und ein schwerer Rückschlag. Auf der anderen Seite aber hat es eine Bewegung initiiert, die sehr viel langfristiger war und die eben sich sozusagen gegen Widerstände hat durchsetzen müssen und deswegen etwas kräftiger war, als man es vielleicht, wenn man es ohne Widerstand hätte bekommen hätte, gewesen wäre. Mhm. So, und dann kommt, also du hast den Schritt 1648, Westfälischer Friede, dann hast du 1815, Ende des Wiener Kongresses mit den Ergebnissen, die wir gerade skizziert haben. Dann hast du die Revolution von 48-49, die zwar in dem Punkt scheitert, ja, dass sie eine konstitutionelle Monarchie für Deutschland anschiebt und durchsetzt, aber eben nicht scheitert in dem Punkt, wo sie sagt, wir haben die Menschen- und Grundrechte festgeschrieben. Das ist niemals wieder außer Kraft gesetzt worden, außer bei den Nazis. Wir haben Pressefreiheit durchgesetzt. Wir haben Religionsfreiheit durchgesetzt. Wir haben dafür gesorgt,
dass 1848 hatten wir schon Pressefreiheit. Da gab es keinen Zensor mehr.
Oh. Nein. Ist abgeschafft. Oh. Steht also deutlich. Deswegen gibt es sowas wie Kladderadatsch. Deswegen gibt es einfach Satirezeitung. Es ist der Startschuss gefallen für die Frauenbewegung, für die Arbeiterbewegung, für die Parteienbildung. Da sind gewaltige Entwicklungen losgetreten worden, die nur auf diese Revolution von 48-49 gehen, die bei dir und mir im Schulbuch als gescheitert deklariert wurden. Falsch ist.
Ja.
Die ist nicht gescheitert. Sie hat sich.
Aber ich kann mir gar nicht. Hat hinterher Bismarck, Hitler hat natürlich zensiert. Das mit der
Presse. Entschuldige. Natürlich wurde zensiert hinterher, aber die Pressezensur war 1849 ausgesetzt und gab es nicht mehr. Sie wurde hinterher bei den Nazis wieder eingeführt, selbstverständlich.
Ja, okay.
Und Bismarck hat teilweise auch zensiert. Und Sozialistengesetze zum Beispiel, die haben ja 10 Jahre gegolten, da durften keinerlei sozialdemokratische sogenannte Presseerzeugnisse veröffentlicht werden, weil sie eben gemeingefährlich waren, wie das Bismarck definiert hat. Und diese Grundwerte, die sind weiter transportiert worden in die Bundesrepublik Deutschland, in das Grundgesetz. Ja. Mhm. Und wenn wir, und das ist mein Schlusswort für diesen Wiener Kongress, der tatsächlich zwar nicht das Ergebnis gebracht hat, was sich vielleicht die vielen Demokraten gewünscht haben, der aber in seinen Entwicklungsschritten dafür gesorgt hat, dass eben eine Entwicklung tatsächlich losgetreten wurde, die eben dahin geführt hat, dass wir dieses Grundgesetz haben. Und wir sollten uns jetzt ernsthaft überlegen, ob wir dieses Grundgesetz einer Prüfung unterziehen, dadurch, dass die DDR die ehemalige dazugekommen ist und wir tatsächlich überlegen sollten, brauchen wir nicht mal eine Verfassung? Ja. Sollten wir das nicht wirklich mal vielleicht tun und einfach nochmal uns klar machen, was eigentlich dieses Grundgesetz ist, was das für ein geiles Teil ist und was man damit alles machen kann und wie toll wir damit leben die ganze Zeit. Ja, das ist ja nicht so, als wenn wir, ja, sagen, ah, das Grundgesetz ist nur neu machen. Ja, kann man schon tun, aber wir müssen auch einmal klar haben, das ist das Beste, was wir je hatten. Und es gibt kaum eine Verfassung, die liberaler und menschenfreundlicher ist als dieses Grundgesetz. Mhm. Selbst wenn man rumkritisiert und Asylparagraphen, was ich alles kritisieren kann. Klar, keine Kinderrechte drin, auch klar. Ich würde sagen, Kinderrechte sind Menschenrechte, aber das kann man alles diskutieren. Und es ist auch alles richtig zu diskutieren. Aber Besseres hatten wir bisher nicht. Wir können überlegen, noch etwas Besseres zu machen, dass es noch ein bisschen besser wird. Das wäre toll. Aber wir müssen einfach uns auch mal klar machen, wo das eigentlich herkommt und wie viel tausend Menschen dafür gelitten haben, dass es so ist, wie es jetzt ist.
Das waren wahrscheinlich sogar Millionen und nicht nur tausend.
Ja, es waren wahrscheinlich Millionen, genau. Aber ich sag nur, also wir haben diese drei großen KSZE-Prozesse. Also der letzte ist dann im Übrigen genauso wie beim beim Westfälischen Frieden. Dann haben wir alle in der Schule gelernt, der war 1648. Ja. Aber es hat 5 Jahre vorher Debatten gegeben zwischen den Kombattanten. Es haben 5 Jahre haben Kongresse stattgefunden, um das vorzubereiten.
Und währenddessen haben die weiter gekämpft.
Weiter gekämpft. Aber das war bei der KSZE 1975 genauso.
Mhm.
Ja, es hat 3 Jahre lang Vorbereitungskongresse gegeben, wo diese ganzen Töpfe, das gab ja diese 3 Körbe, ja, die also da verabschiedet wurden. Und in jedem Topf war etwas drin für jeden. So, das war das Prinzip. wir akzeptieren alle Grenzen, wir werden keinen Staat überfallen und sei er noch so klein. Also auch Liechtenstein wird nicht überfallen. Mhm. Ja? Liechtenstein bleibt so lange Liechtenstein, wie es das will. Und wir akzeptieren die Grenzen. Und dann konnte jeder zu Hause sagen, diese KSZE-Schlussakte vom 1. August 1975 bringt uns das und das und das und das. Das war in allen Ostblockstaaten, allen westdeutschen Staaten wurde das groß in der Zeitung komplett abgedruckt. Mhm. Das waren zwei komplette Zeitungsseiten. Überleg dir mal, was sie heute machen. Die Leute wüssten gar nicht, wie sie das lesen sollen. Die wüssten nicht, warum sie die Zeitung halten sollen, ja? So. Ja. So. Also. Und dass daraus hinterher letztendlich, ja, das Ende des Ostblocks resultierte, weil das war der Stein des Anstoßes für die Charta 77 zum Beispiel, ja, die erste Oppositionspartei in der damaligen Tschechoslowakei. 3 Jahre später geht Solidarność in Polen los. Und das waren die Sargnägel für den Ostblock. Das war aber nicht intendiert. Das war nicht intendiert. Die Leute, die das unterschrieben haben, auch die Weststaaten, hatten das nicht mit der Absicht getan, dass der Ostblock darunter kaputt geht. Überhaupt nicht.
Ja, zur Charta 77 hatten wir auch eine Sendung, ne? Genau. Die verlinke ich mal, schadet nicht.
Ja, und Solidarność sicher auch. Also ich sage nur, wir müssen einfach mal so die großen Linien sehen, wie eben auch bestimmte Ideen, selbst wenn sie zwischendurch verschüttet waren. Ja, das muss man ja deutlich sagen. Also die Ideale der Französischen Revolution, die ja auch niemals angetastet wurden. Niemals. Ja, das ist immer noch so, dass die bis zum heutigen Tage Gültigkeit haben in Frankreich und in vielen anderen Ländern. Aber sie waren teilweise natürlich verschüttet. Bei den Nazis und im Ersten und Zweiten Weltkrieg, da waren sie nicht mehr da. Aber sie sind ja wieder rausgekommen. Und das finde ich eben einfach wichtig, wenn man sich überlegt, in welchen Zuständen wir derzeit leben und wie wir vielleicht unsere Zustände noch ein bisschen verbessern können.
Birgt aber auch gleichzeitig, das heißt birgt, aber die historische Lehre, die man daraus auch ziehen muss, ist, es kann durchaus noch schlimmer werden, weil es das auch bisher immer erstmal geworden ist, bevor es besser geworden ist.
Also die Geschichte ist niemals eine gerade Linie, sondern immer ein Auf und Ab. Und im Moment bin ich ehrlich gesagt der Meinung, dass wir eher auf einem Ab als ja, auf einem Auf sind.
Ja. Und andererseits siehst du halt bei diesem, also wenn du das als Pendel verstehst oder als physikalischen Prozess, sage ich mal, finde ich, sieht man halt auch eine starke Gegenbewegung gegen das Driften an den rechten Rand und nach rechts außen, was die Gesellschaften gerade machen. Dem steht eine Klimabewegung gegenüber von jungen Menschen, die wahrscheinlich ohne den Rechtsextremismus nicht so groß und laut geworden wäre. Könnte ich mir vorstellen jedenfalls.
Die Funktion einer Pendeldemokratie, ne, das kann man ja so bezeichnen, dass du hast immer Ausschläge an den Rand, aber sie gehen nie über den Rand hinaus.
Ja.
Weil das Pendel eben auch wieder zurückgeht, weil das ist die Funktion des Pendels. Und wir tendieren dann dazu, uns irgendwie in der Mitte einzupendeln, das sagt man ja auch.
Ja.
Deswegen, wir werden jetzt wieder erleben, das ist einfach meine Prognose, Zeiten großer Koalitionen, weil wir damit versuchen, sozusagen den Pendel in der Mitte festzuhalten. Mhm. Und das ist vermutlich im Moment eine relativ kluge Idee. Es ist nur die Frage, ob die SPD noch so viel Stimmen kriegt, dass es zu einer großen Koalition reichen würde. Aber das können wir jetzt von hier aus nicht beurteilen. Da habe ich zwar auch eine Meinung zu, aber das will ich jetzt mal nicht kundtun. Wir zeichnen das auch, bevor die Wahlen in Ostdeutschland stattgefunden haben. Und wenn wir die veröffentlichen, die Sendung, dann sind die schon vorbei.
Genau.
Dann wissen wir alle mehr. Ich sage nur, die Prognosen, die wir bisher haben, die sind natürlich schlecht. Aber auch in Frankreich waren sie schlecht. Deswegen wissen wir nicht wirklich, ob es so wird, wie die Prognosen sagen. Und wenn sie so werden, wenn die Prognosen eintreffen, dann ist immer noch die Frage, was die politischen Parteien damit wirklich anstellen und ob die Leute wirklich akzeptieren, dass es einen Ministerpräsidenten gibt, der als Faschist bezeichnet werden kann. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch in Thüringen nicht vorstellen.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft im Radio am 16. September 2024 im Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.